Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und ich bin wie immer nicht allein, denn der liebe Stefan ist bei mir. Hallo Stefan.
Hallo Pascal.
Ja, und heute ist eine besondere Folge, nicht nur weil wir über die Odyssee von Christopher Nolan sprechen, sondern weil wir auch unter ungewohnten Umständen aufgenommen haben, würde ich sagen, denn das hier ist ein YouTube-Video. Ja, dieses Video könnt ihr auf YouTube gucken. Oder aber...
als Podcast hören.
Oder aber ihr hört euch das YouTube-Video einfach hier auf Spotify an. Genau.
Dementsprechend wundert euch nicht, wenn wir heute ein bisschen anders klingen.
Deswegen viel Spaß. Stefan und ich haben die Odyssee gesehen und wir reden heute über alles. Also es wird auch richtig gespoilert, nur dass ihr gewarnt seid. Und ich würde sagen, zum Anfang klären wir als erstes, wie stehen wir überhaupt zu Christopher Nolan, ja?
Ja.
Naja, dann erzähl mal.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ist ja einer der aktuell größten Regisseure in Hollywood. Jedes Mal freut man sich auf den neuen Film. Das ist eigentlich immer ein Highlight und so auch dieses Mal. Also ich glaube, es gab keinen, der im Vorfeld gesagt hat, er freut sich überhaupt nicht darauf oder ist nicht gespannt, was da jetzt im Endeffekt rauskommt.
Ich glaube auch, es gibt sicherlich viele Leute, die keine Fans von Christopher Nolan sind, was auch in Ordnung ist.
Ja, ne? Natürlich. Ja.
Aber ich glaube, dass trotzdem Christopher Nolan zu den Regisseuren gehört, die immer noch das Interesse wecken, was er da jetzt wohl auf die Beine stellt.
Das ist ein bisschen wie Spielberg eigentlich.
Bisschen wie Spielberg, genau. Und ich würde auch sagen, Christopher Nolan ist tatsächlich einer der wenigen Regisseure, die alleine noch durch den Namen locken. Das hat man ja heutzutage nicht mehr so viel. Das ist ja vielleicht Quentin Tarantino, Christopher Nolan. Denis Villeneuve ist jetzt vielleicht auch ein Name, ja, der inzwischen dazugekommen ist. Spielberg ja offenbar auch nicht mehr so ganz. Das ist ja ein bisschen abgeflacht, das Interesse an Spielberg-Filmen. Wenn man auch
bei der jüngeren Generation wahrscheinlich nicht.
Bei jüngeren Generationen, ja. Aber trotzdem, er macht ja nicht mehr die ganz großen Hits. Ja. Also jetzt auch Disclosure, der ja leider auch eher untergegangen.
Fairerweise muss man sagen, dass es generell, glaube ich, heutzutage nicht mehr die Namen der Regisseure so unbedingt so genau. Die Masse ziehen.
Ja,
es sind einige wenige ausgewählte.
Genau, die wir gerade genannt haben.
Genau.
Ich würde sagen, Tarantino, Nolan, Villeneuve sind wahrscheinlich die drei großen Namen, die auf jeden Fall alleine durch ihren Namen Millionen anlocken können. Genau. Bitte, Christopher Nolan.
Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm von Christopher Nolan ist Prestige.
Ja,
meine
auch. Wie schön.
Deine auch?
Ja,
wollte ich jetzt gerade völlig drüber hinwegreden, aber wusste ich gar nicht.
Ja,
ich dachte, bei dir wäre irgendwie Memento oder sowas.
Nee, Memento aber tatsächlich auch unter den Top 5, würde ich sagen.
Okay, ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer liebster Film von Christopher Nolan ist. Ist es auch Prestige oder vielleicht The Dark Knight oder liebt ihr Interstellar? Dann können wir ein bisschen darüber diskutieren. Ist ja ganz interessant, mal zu lesen, was die Leute so schätzen.
Oder der vielleicht unterschätzte Dunkirk.
Der super ist. Der ist auf jeden Fall auch bei mir in der Top 5. Dunkirk ist grandios. Oder Tenet, den ich sehr liebe.
Ich leider nicht.
Na?
Also es gibt tatsächlich bei Christopher Nolan bei mir auch so ein paar Sachen, die ich eher so als Miss ansehe.
Was ist dein schlechtester für dich?
Tenet.
Ja, wirklich?
Ja, tatsächlich Tenet, ja. Ich weiß nicht, das war für mich so ein reiner Gimmick-Film, der auch fabelhaft aussieht. Also das möchte man ja gar nicht bestreiten. Auch die Special Effects sind großartig, aber der ist in der Figurenzeichnung so schrecklich teilweise. Und der hat auch so fragwürdige, was normalerweise gar nicht auffällt, aber Christopher Nolan hat manchmal fragwürdige Soundentscheidungen.
Mhm.
Dass man die Dialoge nicht mehr versteht.
Ja, die werden dann geschluckt vom Sound.
Genau. Warum? Warum ist das so? Das habe ich jetzt schon öfter erlebt. Das ist bei Interstellar ist es teilweise so, bei Tenet ist es teilweise so, dass der Außensound so laut ist, dass ich im Kino sitze und denke,
vielleicht, weil das gesprochene Wort nicht so wichtig ist.
Ja, aber
das Feeling.
Dann lass doch tatsächlich den Dialog einfach weg.
Die Menschen sprechen miteinander und das Hintergrundgeräusch erzeugt das Gespräch. Ne? Ich liebe Tenet, ich finde den ja auch emotional. Mich berührt er auch, habe ich 5-mal im Kino gesehen. Da guckt Stefan mich immer doof an, wenn ich das sage.
Ich habe noch nie einen Film 5-mal im Kino gesehen.
Ich glaube auch nur einen.
Den Film, den ich am häufigsten im Kino gesehen habe, ist 2001, weil ich den mal in dem Unikurs hatte.
Mhm.
Und dementsprechend wir den in verschiedenen Fassungen immer wieder im Kino gesehen haben. Was dann irgendwann auch ein bisschen anstrengend wurde. Aber dadurch kann ich sagen, den habe ich zumindest so 4-mal im Kino gesehen.
Ja. Also um vielleicht auch noch mal kurz auf die Frage einzugehen, wie ich zu Christopher Nolan stehe. Ich mag ihn auch sehr gerne sogar. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich ein bisschen mit ihm gebrochen habe, wo mich sowas wie Inception dann ein bisschen genervt hat, wo ich auch fand, dass die Leute Christopher Nolan ein bisschen zu groß reden.
Ja.
Das
er ist ja schon so im Kino erklärbar auch. Und das
wird auf jeden Fall
halt sehr deutlich, dass diese Fragen, die man dann zum Schluss eigentlich hat, fällt der Kreisel, fällt er nicht, ist ja auch fast egal.
Genau, und es ist dann natürlich auch jemand, der auch viel immer mit Twists arbeitet und mit diesem, mit der nicht linearen Erzählung und so weiter. Aber ich mag ihn, ich muss sagen, also seine letzten drei Filme haben mir alle, jetzt nehme ich jetzt sogar schon vorweg. Ich sag mal, seine letzten beiden, Tenet und Oppenheimer, haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Gerade Oppenheimer war noch ein Film, der beim zweiten Mal noch mal so richtig gewachsen ist, nachdem ich den beim ersten Mal sehr gut fand, aber er mich nicht so richtig umgehauen hat. Beim zweiten Mal hat er mich weggeblasen.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oppenheimer sowieso theoretisch stark, wie krass bildgewaltig man ein Biopic gestalten kann.
Richtig, genau.
Das ist keine Selbstverständlichkeit, muss man sagen.
Genau, da ist Christopher Nolan ja jetzt auch an so einem Punkt angekommen, dass man Gesichter von Menschen und Dialoge eben auch als Blockbuster definieren kann oder begreifen kann.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein guter Übergang jetzt zu seinem neuen Film, Die Odyssee.
Mhm.
Ja, hast du dich drauf gefreut? Im Prinzip.
Ich muss gestehen, im Gegensatz zu vielen anderen war es bei mir so ein bisschen verhalten. Also ich wusste, da wird was Großes, was Spektakuläres, was wahrscheinlich Einzigartiges auf uns zukommen. Aber es war definitiv nicht mein Highlight-Film 2026. Da hatten andere Filme die Nase vorn.
Mhm.
Wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe mich irre drauf gefreut.
Ja.
Ich fand, die Trailer sahen unfassbar aus. Es sah wirklich nach so einer Art von XXL-Hollywood-Kino aus, was man in dieser Form gar nicht mehr bekommt heutzutage.
Bekommt man nicht mehr.
Also auch dieser irre Anspruch daran, praktische Effekte einzubauen, also wirklich Requisiten zu bauen, praktische Sets zu bauen, was das trojanische Pferd angeht oder dass man eben auch praktisch mit dem Zyklopen arbeitet.
Ja.
Das hat mich schon...
Einen echten Zyklopen, muss
man sagen. Die haben einfach einen echten Zyklopen geholt, ja. Das hat mich schon sehr, sehr heiß gemacht und auch als jemand, der die Vorlage nicht kennt. Also ich weiß natürlich, worum es geht. Ich kenne auch den Film mit Kirk Douglas aus den 50ern, Die Fahrten des Odysseus, den es, glaube ich, aktuell bei Amazon Prime Video gibt.
Mhm.
Ist auch ein schönes, klassisches, so ein bisschen 50er-Jahre-Abenteuer einfach mit Kirk Douglas. Der macht Spaß, kann man auch gerne mal so als Ergänzung schauen. Aber ich habe die Vorlage nie gelesen.
Ich auch nicht.
So, da sind wir ja schon mal, hier.
Da sind wir auf einem Level. Sind wir
auf einem Level und genau die richtigen Leute dafür. Aber es geht ja auch nicht um die Vorlage, denn ich finde, das hat, glaube ich, Sebastian früher nicht so gerne gehört, aber ich finde ja, der Vergleich zwischen Buch und Film ist immer ein bisschen müßig.
Der ist auch ungerecht teilweise.
Genau.
Also, beziehungsweise man muss beides als eigenständiges Werk irgendwo betrachten können.
Weil
man
die Medien einfach komplett unterschiedlich funktionieren.
Richtig, natürlich. Du kannst trotzdem im Endeffekt sagen, ey, das Buch hat mir deutlich besser gefallen oder der Film hat mir aus den und den Gründen besser gefallen, weil im Endeffekt ist ja Film eine ausformulierte Vorstellung des Werks.
Ja, eine visualisierte.
Art und Weise. Ne? Ja. Ja, ja.
Aber ich finde immer, man kann nicht sagen, der Film hat mir nicht gefallen, weil er das Buch nicht gut umgesetzt hat. Das finde ich immer total schade. Finde ich, geht auch schon in so einen Bereich, wo ich sage, es ist ungerecht.
Ja.
Ja. Mhm. Genau. Deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass wir jetzt irgendwie die Odyssee nicht gelesen haben.
Plus, man kann ja sagen, so im Großen und Ganzen ist die Odyssee ja wahrscheinlich so allgemeines Kulturgut. Jeder hat davon gehört. Jeder kennt wahrscheinlich die einzelnen Stationen, auch wenn wir das jetzt nicht haarklein benennen können und über viele der Namen wahrscheinlich jetzt hier auch ein bisschen stolpern. Aber
ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, man weiß, worum es geht. Und falls nicht, sollen wir das mal kurz in 2-3 Sätzen noch zusammenfassen?
Ja, mach das gerne.
Mach ich mal. Also, Odysseus steht im Mittelpunkt der Geschichte von Die Odyssee.
Ja.
Wie passend. Der kehrt nach einer 10-jährigen Belagerung von Troja, die er letztlich damit beendet, indem er das trojanische Pferd bauen lässt und so in die Stadt Troja unwissentlich reingelassen wird von den Trojanern und den Untergang von Troja so herbeiführt, macht sich danach auf den Heimweg, der recht anstrengend wird, würde ich sagen.
Ungemütlich.
Also recht ungemütlich, genau. Und auch insgesamt 10 Jahre umfasst wieder. Mhm. Verschiedene Stationen dabei erlebt, verschiedene Begegnungen macht, unter anderem eben mit dem erwähnten Zyklopen und einer Zauberin. Ist das eine Zauberin?
Ja,
ist das eine Hexe?
Eine Hexe, Magierin.
Genau. Währenddessen wartet seine Frau Penelope zu Hause, dass Odysseus wiederkommt und wird quasi von unzähligen Freiern belagert, die sie zur Frau nehmen wollen, um der neue König von Ithaka. Ist es Ithaka? Ist schon Ithaka, oder? Ithaka zu werden. Genau, und dann gibt es noch Tom Holland, der den Sohn von Odysseus spielt. Telemachos. Mhm. Wie sagen wir es?
Telemachos.
Mhm. Genau, der dann auch irgendwann aufbricht, um irgendwie ein Lebenszeichen von seinem Vater zu finden und sich auf den Weg macht zu einem alten Waffenkameraden, kann man sagen, gespielt von John Bernthal. Der da heißt, wie heißt er denn? Menelaus. Ja, genau. Und das ist so die Geschichte, im Prinzip die Heimkehr von Odysseus, die mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist, während seine Frau zu Hause sich darum bemüht, den Glauben nicht daran zu verlieren, dass ihr Mann nach Hause kommt mit der Unterstützung ihres Sohnes. Und einer der heißesten Anwärter, dass Penelope vielleicht doch schwach werden könnte, ist der von Robert Pattinson gespielte Antinos. Das ist so krass. Man hat diesen Film gesehen und liest diese Namen. Das sind wie fremde Vokabeln einfach.
Das ist jetzt hier auch so ein bisschen Sprachtraining. Ja, für
wirklich.
Uns
das
alle.
Ist wirklich Antinos.
Und jetzt sprechen wir alle nach Antinos.
Antinos, genau. Und das ist so die Geschichte, würde ich sagen.
Ja, wo steigen wir ein? Vielleicht bei der Größe des Films.
Vielleicht bei der Größe des Films, ja.
Denn im Gegensatz zu vielen anderen Odyssee-Verfilmungen haben wir in diesem Fall den besonderen Fall, dass Christopher Nolan alles erzählen möchte. Also er fängt zumindest Teile des Trojanischen Krieges ein, bilden so ein bisschen die Rahmenhandlung. Mhm. Er hat die Irrfahrt des Odysseus. Mhm. Gleichzeitig hat er aber auch noch einen Nebenstrang und erzählt sehr genau, was denn eigentlich zu Hause bei Odysseus passiert. Ja. Und wie es denn um Penelope steht und ob sie nicht vielleicht doch nach wie viele Jahren auch immer dann schwach wird und fast 20 und sich eingestehen muss, Odysseus kommt nicht wieder. Mhm. Und es wäre an der Zeit, sich einen neuen Mann zu suchen.
Ja. Ich finde ja, also er nimmt sich auf jeden Fall die Zeit, diese ganzen einzelnen Handlungsstränge wirklich abzuarbeiten, auch recht umfangreich. Allerdings fand ich, dass es in diesem Fall so war, dass er das nicht ausformuliert. Also es gibt überraschenderweise immer noch viele Leerstellen, die für Leute, die nun wirklich überhaupt gar keine Ahnung von dem Ausgangsstoff haben, mit Sicherheit auch ein bisschen Probleme haben werden. Ja. Also ich meine, es wird zwar irgendwie alles erklärt und auch diese einzelnen Stationen mit den mit dem Zyklopen und so weiter, es wird aber auch im Gegensatz zur Vorlage verkürzt.
Ja.
Also in der Vorlage sind es ja zum Beispiel mehrere Zyklopen, was auch dazu führt, dass Odysseus seinen Namen preisgibt in diesem Moment, wo er den einen Zyklopen geblendet hat, den Sohn von Poseidon übrigens. Und so erfährt Poseidon ja überhaupt erst, dass es Odysseus war. Und so kommt ja auch erst die Wut von Poseidon auf Odysseus. Das sind alles so Sachen, die hier nicht so in dieser Form ausbuchstabiert werden. Trotzdem nimmt sich der Film viel Zeit für die Geschichte. Ist einfach so. Er geht ja auch 173 Minuten.
Ja.
Man hat auch das Gefühl, dass er wahrscheinlich auch mal irgendwann länger ging eigentlich, weil dann einzelne Stationen, die angeschnitten werden, eben einfach enden. Zum Beispiel diese Szene mit den heiligen Rindern vom Sonnengott. War es der Sonnengott? Ja, die heiligen Rinder des Sonnengott. Sieht man ja nur einmal am Ufer stehen und wie sie dann ein Rind essen, aber es ist natürlich eine viel, viel größere Szene eigentlich. Deswegen weiß ich nicht, wie dieser Film auf Leute wirkt, die so wirklich gar keine Ahnung von dem Stoff haben.
Ich finde, du hast zwischendurch ganz gut getroffen. Du hast gesagt, er arbeitet das ab, dass es abgearbeitet wird.
Ja.
Und das Gefühl hatte ich teilweise auch. Also ich hätte zum Beispiel mir gerne mehr Zeit an den einzelnen Stationen gewünscht. Ich hätte gerne mehr Zeit mit dieser Irrfahrt verbracht irgendwo, denn das steht für mich tatsächlich im Fokus. Für mich waren viele der anderen Aspekte, die gerade in der ersten halben Stunde wird wild hin und her geschnitten, damit wir halt auch drei Geschichten parallel erzählen so ein bisschen. Der hätte ich
fast
gesagt,
fragmentarisch.
Genau, tatsächlich, ja. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir uns wirklich auf eine Sache erstmal fokussieren und vielleicht so die Besatzung ein bisschen besser kennenlernen. Also so dieses alte Abenteurer-Feeling irgendwie so ein bisschen hinbekommen. Dieses Sindbad, siebte Reise eigentlich.
Oder die Fahrten des Odysseus.
Oder die Fahrten des Odysseus, ja, ganz genau. Ja. Denn im Endeffekt hat man, ich glaube, man hat neben Odysseus, hat man eine weitere Figur, die einem so ein bisschen ans Herz wächst, beziehungsweise die man kennenlernt. Ob die einem jetzt ans Herz wächst, ist, das ist einem jedem selbst überlassen, weil der ist schon ein ganz schöner Meuterbold.
Er ist ein Meuterbold, was willst du sagen?
Kann man nichts gegen sagen. Und das hat mich dadurch alles sehr kalt gelassen. Also wie viele Leute denn jetzt auf den einzelnen Inseln sterben und vom Zyklopen gefressen werden. Das sind zwar grausame Szenen, aber emotional hat mich persönlich das einfach null berührt.
Ja, ich glaube, da kann ich bis zu einem gewissen Grad mitgehen. Und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass sich das bei der zweiten Sichtung ändert. So wie es bei Oppenheimer bei mir auch war. Die erste Sichtung, das war bei mir auch ein recht unterkühltes Gucken. Trotzdem mit einer großen Faszination, so wie es jetzt auch bei Odyssee war. Allerdings, ich fand auch, dass er einen ganz eigenen Ansatz hat, um an so eine irrsinnige Abenteuergeschichte ranzugehen. Man hat fast das Gefühl, dass er das so weginszenieren möchte.
Ja.
Und das, was ich da irgendwie gesehen habe, Christopher Nolan hat ja immer so, selbst wenn er sowas wie Batman macht oder wenn er sowas wie Inception macht, immer noch so diesen Anspruch, das muss in der Realität verortet sein. Das muss, wie würde das aussehen, wenn das bei uns in der Welt möglich wäre? Und so hatte ich das auch irgendwie bei die Odyssee. Fängt ja dann zum Beispiel schon an mit der Zyklopenszene, die ja so ein richtiges Blockbuster-Understatement eigentlich schon hat. Also diese Szene ist grandios inszeniert, muss man sagen.
Ich finde sie auch absolut fantastisch.
Man sieht nämlich, wie der Zyklop irgendwann in diese Höhle reingeht, wo Odysseus und seine Männer vorher reingegangen sind, um sich ein Schaf zu schnappen, weil sie Hunger haben. Und dann schließt er die Höhle mit einem Stein. Und dann sieht man ihn nicht mehr, dann ist er so im Dunkeln und man sieht immer nur, wie die Hand rauskommt und ein von Odysseus Männern.
Dann werden Odysseus Männer selbst zum Schaf.
Genau, da werden sie selbst zum Schlachtvieh. und dann legt er sich halt hin und schläft.
Das ist eine wahnsinnig gruselige Szene, weil der Zyklop in dieser Szene einfach so unmenschlich handelt. Also nicht nur, dass er erst diese Grausamkeit walten lässt, sondern er nimmt ja diese Soldaten gar nicht als Gefahr war und legt sich inmitten dieser Gruppe tatsächlich
Schafe.
Auf den Boden.
Es
stört ihn einfach nicht. Und das hat so was Unnatürliches, dass es schon wirklich sehr, sehr gruselig wirkt.
Genau. Und ich finde, das passt auch immer wieder zu allen weiteren Situationen. Also auch, wie gesagt, das mit dem Zyklopen. Es wird halt nicht so, man hätte das als ein unfassbares Blockbuster-Set-Piece ausschlachten können.
Ja.
Stattdessen ist dieser Zyklop halt einfach in seiner Wohnung und da läuft ihm Essen über den Weg, was so groß ist für ihn.
Ja.
Und dann isst er das und ist er müde und legt er sich hin. Und dann irgendwann checken die das ja auch und es ist dann nur so ein, okay, wir warten bis zum nächsten Tag, bis er wieder rausgeht und dann versuchen wir es mal.
Und es scheitert.
Klappt dann nicht, dann isst er wieder ein paar von uns und dann müssen wir uns was überlegen. Naja, vielleicht müssen wir uns ein bisschen Stroh auf den Rücken binden, dass er, wenn er uns berührt, dass er denkt, wir sind Schafe.
Erst ihn blenden. Und das sind lustigerweise Sachen, die...
Stimmt.
Also normalerweise formuliert Christopher Nolan alles immer aus.
Ja.
Also in den Sachen. Und hier hatte ich bei ganz vielen Szenen so das Gefühl, dass das mehr so visuell einfach erzählt wird. Und das fand ich sehr angenehm mal zu haben.
Ja.
Also es wird nicht gesagt, wir machen jetzt diesen Plan und schnallen uns dann Stroh irgendwie auf den Rücken, damit wir wie Schafe wirken, sondern man merkt es halt, weil der Zyklop seine Hand dann an den Eingang hält und die Schafe dann alle immer so unter ihm durchhuschen.
Ja, genau.
Und dass sie ihn dann so versuchen zu täuschen. Und das ist eine starke Szene. Und ich muss sagen, ich wäre, glaube ich, auch noch 10 Minuten weiter an Bord gewesen.
Unbedingt. Also wäre eine Szene gewesen, die er auch gerne noch weiter ausbauen hätte können mit den anderen Zyklopen, die dann noch dazukommen, wo dann diese Dynamik entsteht. Weil es ist ja eigentlich eine Szene, die sowohl zeigt, dass Odysseus ein grandioser Stratege ist, der mit Köpfchen handelt. Aber es ist ja auch die Szene, wo er sich selbst überschätzt, indem er dann sagt, weil im Buch ist es ja so, dass er sagt, ich bin niemand. Weil als der Zyklop ihn fragt, wer er ist, ich bin niemand, also das griechische Wort für niemand, ich weiß nicht, wer es ist. Und dann kommen irgendwann die anderen Zyklopen und fragen ihn, ja, wer war das? Und dann sagt er immer, ja, niemand, niemand. Und dann denken die ja, der ist...
Ja.
Ne? Und irgendwann sagt Odysseus, der noch da ist, nee, ich bin Odysseus. Und dann weiß er es und sagt es halt Poseidon. Hier ist es ja nur so, als alle aus der Höhle verschwinden, spuckt er noch so einen Helm aus.
Genau, richtig.
Und er kann es dann nicht lassen, dass er noch einen Pfeil hinterher schießt.
Richtig. Und dadurch werden auch wieder Menschenleben geopfert.
Genau.
Im Endeffekt muss man sowieso sagen, jede Station, die auf diesem Weg beschritten wird, dient dazu, Odysseus so ein bisschen zu dekonstruieren.
Ja.
Also als Feldherrn, als Taktiker, man merkt, der ist durchaus schon ein Heißblut, der nicht an sich halten kann, der fragwürdige taktische Entscheidungen trifft. Also gerade die Szene auf der zweiten Insel, als sie diesen Kolossmenschen gegenübertreten, das ist ja nur ein heilloses Durcheinander tatsächlich. Er soll, glaube ich, Lästrygonen soll tatsächlich auch einfach nur visuell überfordern. Also ich zumindest war im Kino visuell überfordert, als ich das gesehen habe, weil ich konnte unten und oben nicht mehr unterscheiden. Zwischendurch bewegen sich noch irgendwie die Bäume von links nach rechts und man fragt sich, was hier eigentlich passiert. Und alle sind nur noch irgendwie drauf und dran, sich selber in Sicherheit zu bringen. Und das ist natürlich nicht das, was eigentlich ein Odysseus ausstrahlen sollte, weil, ja, es macht ihn nicht zu einem großen Feldherrn.
Genau. Ich würde schon sagen, dass es auch der Ansatz von Nolan war, dass er einen sehr, sehr klassischen Heldentypus nimmt, also auch wirklich eine Figur, die auch so die Ikonografie von Helden geprägt hat.
Ja.
Und die dekonstruiert, weil das geht ja immer weiter, wie du schon gesagt hast. Odysseus ist mit Sicherheit, hat heldenhafte Tendenzen, so dass er für seine Männer einsteht, dass er zurück zu seiner Familie will, also so klassische Heldenwerte, aber er ist natürlich auch, wie du gesagt hast, ein Heißsporn. Er agiert nicht immer überlegt und er ist letztlich auch dafür verantwortlich, dass viele seiner Männer sterben,
ja,
ne? Wie du schon gesagt hast. Und ich finde, dadurch kriegt der Film eben doch auch eine interessante Dynamik, dadurch, dass du so ein XXL Helden-Epos hast, aber der Held im Mittelpunkt eigentlich gebrochen wird.
Fairerweise muss man sagen, dass das 2026 jetzt auch nicht besonders neu ist. Also
aber in dieser Größe.
In dieser Größe, ganz genau. In dieser Größe ist es schon nochmal ein bisschen was Besonderes.
Ja.
Aber natürlich haben wir das schon oft erlebt, dass Heldenfiguren gebrochen werden.
Genau, also neu ist es nicht. Haben wir auch mit Sicherheit, wenn man im Fantasy-Jargon bleiben will, The Green Knight von David Lowery,
ja,
zum Beispiel auch ein fantastisches Beispiel dafür.
Ja.
Aber ich fand das ganz interessant, weil du halt wirklich so ein klassisches Bild von einem Helden hast, auch in einer der diese Blaupause für Heldenreisen und dann eben auch jemanden hast. Ich meine, wir können ja auch ein bisschen vorwegnehmen, Christopher Nolan begreift Odysseus ja irgendwann auch als Kriegsverbrecher.
Das ist er, ja. Ja, ne? Genau.
Weil wir kriegen irgendwann auch einen Einblick in den Trojanischen Krieg und was passiert ist, nachdem ihn die Trojaner im Prinzip in die Stadt gelassen haben, unbewusst, und sie aus dem Trojanischen Pferd rausbrechen. Ich meine, da werden Zivilisten umgebracht, da werden Häuser geplündert, da werden Menschen versklavt und auch auf brutale Art und Weise enthauptet.
Ja. Übrigens, das wird, finde ich, sogar schon so ein bisschen vorweggenommen die ganze Zeit, denn ich glaube, der erste Stopp dieser Reise, als sie Vorräte auffüllen wollen, da machen sie auch Halt an so einem kleinen Dorf nochmal.
Was sie dann anzünden.
Genau, was sie dann anzünden tatsächlich, wo man sich auch fragt, okay, was sind das eigentlich für Helden, die zwar sagen, dass sie keine bösen Absichten haben, aber gleichzeitig das ganze Dorf in Brand stecken.
Wie Wikinger, ne?
Genau, richtig.
Ja, so wirklich Brandschatzen.
Dementsprechend hat mich, muss ich sagen, diese große Wendung nachher, dass er ein Kriegsverbrecher ist oder dass die gesamte Taktik mit dem Trojanischen Pferd eigentlich eine ziemlich feige Taktik ist, muss man sagen.
Und auch ein Verrat des moralischen Kodex, nachdem die Griechen oder nachdem im Prinzip in der Antike gearbeitet wurde, nämlich das Gesetz von Zeus, also eigentlich ein Verrat daran
Im Endeffekt ist nämlich eine offene Kapitulation in diesem Moment begangen worden oder, wie soll man sagen, also zumindest sah es so aus.
Vorgetäuscht worden.
Vorgetäuscht worden, ganz genau.
Ja.
Und man hat sich dann an Gegnern vergriffen, die gar nicht mehr mit einem Angriff gerechnet haben. Man hat sie hinterrücks dann ermordet.
Ja, sie wähnten sich in Sicherheit.
Ja,
das war ein hinterrücks genialer hinterrückter Schachzug, würde ich sagen. Ne?
Ja, ist schon clever.
Ist brillant. Aber ja, und ich finde...
Zählt übrigens auch zu den intensivsten und tollsten Szenen, also diese Innenaufnahmen aus dem...
Erzähl da mal ein bisschen drüber, da hast du doch schon vorhin schon so toll gespielt.
Das ist wirklich toll. Das ist so beklemmend inszeniert. Vielleicht habt ihr Nope gesehen. Es gibt diese eine Sequenz, wo... eine Menschenmasse von diesem Alien verschlungen wird und dann durch den Darm sich windet und es einfach kein Entrinnen mehr gibt aus diesem Gefängnis. Und genauso fühlt sich das tatsächlich hier auch an. Also die Männer können weder vor noch zurück.
Das Wasser steigt?
Das Wasser steigt, ganz genau. Die ersten ertrinken auch tatsächlich.
Also quasi im Bauch des Holzpferdes. Währenddessen wird getestet, ob nicht vielleicht doch Leute drin sind, die Schwerter kommen von oben.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt im Trailer, was das für eine Szene ist.
Ja,
wirklich, also diese Auflösung ist so gut.
Ja. Also das zeigt auch nochmal ganz toll das räumliche Gespür von Christopher Nolan, einfach für beengte Räume.
Wir haben schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch gerne einen Horrorfilm von Christopher Nolan.
Auf jeden Fall.
Sehen.
Und der muss auch genau auf dieses Klaustrophobische raufgehen, weil das hat er ja auch schon bei Dunkirk gemacht, wenn die in diesem Flugzeugwrack im Wasser harren und dann geschossen wird durch dieses und diese Lichtstrahlen einfach. Ich finde, also wirklich Christopher Nolan, ein Horrorfilm.
Einzelne Horrorelemente sind wahnsinnig gut. Zum Beispiel auch der Zyklop.
Ja,
der Schrei des Zyklopen, der geht durch Mark und Bein.
Das ist eine der Szenen des Jahres. Wenn der Zyklop geblendet wird und dann schreit. Wenn ich jetzt dran denke, auch das Sounddesign des Films insgesamt ist ja ganz fantastisch. Der ballert ja ohne Ende.
Hat mich ein bisschen an Obsession erinnert, muss ich sagen. Ja. Also dieser qualvolle Schrei, den Niki da ausstößt am Telefon.
Ja. Und wir haben ja auch noch eine grandiose Horrorszene, nämlich sowas so Body-Horror-mäßig. Das ist ja auch eine Szene, an die wir ja auch, eine der besten Szenen des Jahres, muss man einfach sagen. Ja. Nämlich Odysseus und seine Männer kommen auf eine Insel, deren Name mir entfallen ist, aber auf der Insel lebt Cersei, so heißt sie. Gespielt von Samantha Morton, würde ich sagen, oder? Ist das Samantha Morton?
Ich glaube, ja.
Samantha Morton, ja. Entschuldigung. Und diese Frau hat magische Fähigkeiten, nämlich kann sie Menschen zu Tieren verwandeln.
Ja.
Und sie landen auf dieser grünen Insel. Oben auf der Insel steht so was Ruinenartiges. Und die Männer müssen einen Pfad hochlaufen und laufen dann an Raubtieren vorbei.
Ja.
An einem Löwen, an einem Tiger, an einem Panther. Und die sitzen einfach da und gucken nur. Und es ist schon so ein ganz seltsames Bild, aber es kann ja sein, dass die Tiere da einfach leben. Es ist einfach eine Insel, wo viele Raubtiere leben. Und dann kommen sie irgendwann zu der Hütte der Cersei und sagen, sie haben Hunger. Und dann sagt dieser, setzt euch hin, ich mache euch mal was Schönes. Und dann beginnt das große Fressen, muss man sagen. Dann wird reingeschlungen ohne Ende. Es ist ein widerliches...
Das ist ganz toll. Also die Szene ist wirklich ganz toll inszeniert.
Absolutes Gelage.
Ja. Kannst du das bestätigen? Ich glaube, es wurde rückwärts gedreht. Ich glaube, sie haben sich was eigentlich aus dem Mund gezogen. Das wurde dann rückwärts abgespielt. Und dadurch sieht es so aus, als würden sie sich wirklich Dinge richtig reinzwängen.
Ja.
Es sieht gar nicht mehr spaßig aus.
Genau, es sieht auch aus, als würden sie Schlangen essen irgendwie.
Das ist ja auch so komisches Fleisch, was sie sich so wirklich... Und es hat gleichzeitig ein bisschen Vibes von Chihiro.
Ja.
Da gibt es ja auch diese Szene, wo sich die Eltern in Schweine verwandeln auch, weil während des Essens, da musste ich sehr stark dran denken.
Genau, sie stopfen sich voll bis zum geht nicht mehr und dann kommt Cersei von hinten und formt sie mit ihren Händen zu Schweinen.
Ja.
Also sie greift in die Hälse rein, sie verschiebt die Gesichter. Auch wahnsinnig tolle praktische Effekte. Sieht aus wie in einem 80er-Jahre-Cronenberg-Film. So hätte der das auch inszeniert. Es ist eine Body-Horror-Szene, die wirklich echt übel ist. Diese Geräuschkulisse, die da entsteht.
Es geht auch lang.
Also ja, es geht auch wirklich lang. Es ist wirklich lang. Also diese Mischung aus diesen menschlichen Geräuschen, die dann langsam ins Schweinische übergehen. Es ist wirklich eine irre Szene. Und Odysseus ist währenddessen auf der Jagd. Denn Odysseus hat ein Reh gesehen und schießt dieses Reh. Geht dann zum Kadaver des Rehs hin und sieht dann, dass es ein Mensch ist. Das heißt, auch diese Person ist irgendwann mal auf die Insel gekommen und wurde dann von Cersei zum Reh verwandelt. Und dann geht er hoch und regelt es mit dem Gesetz von Zeus. im Prinzip, oder? Also Gastfreundschaft dieses jenes?
Ja, nee, ich glaube, er gibt auch zu erkennen, dass er oder dass sie keine Gefahr darstellen oder so.
Klar. Ja, ja. Was ja im Prinzip auch mit der Gastfreundschaft nochmal unterstrichen wird.
Aber auch das muss ich sagen, dass auch das ist eine Szene gewesen, die mir eigentlich zu schnell abgehandelt wird. Denn wir haben diese tolle Verwandlungsszene, wir haben die Männer als Schweine und gefühlt 5 Minuten kommt später Odysseus dann an und sagt, ja, komm, verwandel die doch mal zurück, wie wär's? Mhm. Und sagt, okay.
Mach ich. Ja, so ganz so schlicht ist es vielleicht nicht, aber im Vergleich zur Verwandlungsszene ist es dann doch recht schnell abgearbeitet.
Ja.
Und das gilt dann auch für die weiteren Stationen. Also irgendwann fahren sie ja dann noch an Sirenen vorbei, also die verführerischen Schönheiten. Ich lege noch meine Hand hier nicht, deswegen bekomme ich hier Ärger. Verführerische Schönheiten, deren Gesang man quasi verfällt und davon stirbt wahrscheinlich. Oder
ich glaube, man wird wahnsinnig.
Oder wahnsinnig wird,
beziehungsweise ich glaube, die Sirenen locken ja.
Ja, die locken, die verführen dich.
Genau, richtig. Die wollen jetzt die Sirenen dann über Bord stürzen. Und auch das arbeitet ja darauf hin, dass also dieses ganze Kriegsverbrecher-Ding, das liegt über allem irgendwo. Denn das, was Odysseus hört, sind die nicht eingelösten Versprechen, die er begangen hat, die er gegeben hat. Und es wirkt alles wie so ein imperfekter Mensch einfach. Also darum geht es, glaube ich, die ganze Zeit. Zu zeigen, Odysseus ist keine gute Figur, ist keine perfekte Figur, ist keine Heldenfigur. Und nach einem x-ten Punkt war mir das dann aber so ein bisschen über, muss ich sagen. Mhm. Also,
naja, es ist natürlich das Thema, was er hat.
Genau, Films, ne? Dadurch knallt aber das Ende dann nicht mehr so.
Ah, ich fand, das war schon, hat bei mir schon echt gehittet.
Also zumindest dieser Monolog, diese Enthüllung, weil das ist ein toller Monolog. Das ist wirklich ein toller Monolog und ich glaube, wenn ich das vorher nicht so verstanden hätte oder ihn als Heldenfigur gesehen hätte und dann in seiner Selbstwahrnehmung dann deutlich geworden wäre, wie er sich selbst sieht, dass er sich als Kriegsverbrecher sieht, dass er sich schämt für die Taten, die er in Troja begangen hat. Mhm. Ich glaube, das hätte einen deutlich emotionaleren Impact bei mir gehabt.
Ich glaube, mir war das gar nicht in der Form so, in dieser Härte und Schärfe noch nicht bewusst an diesem Punkt. Mir ist klar gewesen, dass er diese Figur bricht, dass er auch mit Mythen bricht.
Ja.
Das Ende, vielleicht sollen wir das Ende, vielleicht willst du es einmal kurz erzählen, weil da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen mit der Figur von Zendaya noch drauf eingehen.
Ja, na, beziehungsweise, also theoretisch ist ein Spoiler-Talk, jeder hat das, glaube ich, gesehen.
Ja.
Dementsprechend sage ich mal, ihr habt das alle gesehen und ihr wisst, was zum Schluss passiert ist. Auf Zendayas Figur können wir aber trotzdem natürlich noch eingehen, weil für dich war das nachher eine Überraschung, dass wer sie eigentlich ist.
Genau. Also es ist ja so, dass Zendaya die Göttin der Weisheit spielt, Athena. Und Athena tritt immer wieder in Erscheinung, wenn Odysseus Rat braucht, wenn er irgendwie eine Führung braucht, wenn er Unterstützung auf seinem Weg braucht. In der Vorlage ist es ja auch nochmal ein bisschen extremer. Sie hilft ja, also sie hilft ja wirklich extrem, auch gerade am Ende, was den Umgang mit den Freiern angeht und was dann auch die Versöhnung angeht, die dann noch danach kommt. Ich glaube, jetzt in dem Film kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, ob da noch, ich glaube, da gab es keine Versöhnung mit den Freiern, die sind dann abgehauen, oder? Alle umgebracht worden und tschüss, Tschaikowski. Ja, genau. Und in Wahrheit ist es so, Zendaya ist eine junge Frau, eine Priesterin aus Troja gewesen, die enthauptet wurde vor den Augen von Odysseus. Und Athena nimmt das Antlitz quasi dieser Frau an, gespielt von Zendaya. Und im Prinzip ist es ja dann auf lange Sicht so, dass immer wieder wird er von dieser Frau heimgesucht und immer wieder wird er an seine Schuld erinnert und immer wieder wird er daran erinnert, dass er Wiedergutmachung leisten muss, dass er, um nach Hause zu kommen.
Ja.
Wenn er seine Sache nicht gut macht, dann kommt er nicht nach Hause. Dann hat er auch keine Möglichkeit, Rechenschaft abzulegen. Und ich fand das am Ende dann doch schon auch berührend, wie es umgesetzt wurde, weil es mir, wie gesagt, in dieser Härte nicht klar wurde, was eigentlich hinter dem Antlitz von Zendaya in Wahrheit steckt.
Ich hab dir schon gesagt, ich habe die ganze Zeit schon darauf gewartet, dass irgendwann enthüllt wird, wer sie eigentlich ist. Ich muss zu meiner Schande auch sagen, ich habe nicht hundertprozentig von Anfang an verstanden, wer sie ist, dass sie eine Göttin sein soll. Für mich war das immer eine Repräsentation seiner Schuld. Von Anfang an.
Ist es das, ja letztendlich das,
genau,
auch.
Genau, dementsprechend lag ich ja nicht falsch damit. Nein. Aber ich hatte halt so diesen göttlichen Bezug gar nicht hergestellt.
Genau. Und ich dachte, wusste natürlich, dass sie Athena ist. Das wird ja, glaube ich, am Anfang des Films auch einmal gesagt, dass sie Göttin Athena ist. Genau,
offensichtlich habe ich da geschlafen ganz kurz.
Vielleicht habe ich sie auch nur eingebildet. Aber ich glaube, dadurch ist es natürlich nochmal eine andere Ebene. Wenn dir nicht klar ist, dass das die Göttin ist, dann ist es natürlich eine Manifestation seiner Schuld.
Genau, genau.
Die ihn begleitet auf seiner ganzen Reise.
Ja.
Was übrigens auch eine schöne Interpretation ist und dann ja irgendwann auch keine Interpretation mehr ist, sondern auch eine Bestätigung.
Ja.
Finde ich aber trotzdem eine gute Idee.
Ja, ja, genau, genau. Aber ich meinte dementsprechend, für mich war es so, dass ich die ganze Zeit schon darauf gewartet habe, dass ihr Gesicht endlich gezeigt wird irgendwo in Troja und ich verstehe, was er da getan hat, welches Verbrechen er begangen hat.
Ja.
Und dementsprechend hat mir dann so ein bisschen der große Knall für mich persönlich gefällt. Trotzdem finde ich diese Idee natürlich, dass wir die Götter auf eine menschliche Ebene runterbrechen, finde ich eigentlich ziemlich grandios.
Also, und völlig schlüssig auch.
Ja, ja.
Völlig schlüssig.
Das passt auch. Und ich finde, die Repräsentation ist auch großartig. Also wir haben den Benny Safdie, der Ares spielt und der finde ich auch wirklich, also den Kriegsgott, und der auch wirklich eine wahnsinnige Ausstrahlung in diesem Film hat.
Ja.
Der ist gar nicht so breit. Ich habe ihn schon getroffen, der ist gar nicht so groß und breit.
Agamemnon.
Ja. Aber der ist, in diesem Film ist der so ein Klotz.
Ja, die haben ihn noch größer gemacht, oder?
Das ist Wahnsinn, ja.
Also es ist so krass, wenn man ihn das erste Mal sieht, das ist die Szene aus dem Trailer, wie man erst so seinen Helm sieht, wie er sich umdreht.
Ja.
Und das ist ja schon so eine Charisma ist vielleicht, aber er hat einfach so eine Aura.
Ja, absolut.
Und dann gibt es diese Szene, wenn sie in Troja sind und die Tore aufmachen und er da einfach nur steht.
Genau, richtig, genau.
Er sieht einfach aus wie ein fucking Barbar aus Diablo 2 oder so.
Ja, ja, er ist quasi er ist der bereits sich ankündigende Tod.
Ja,
er muss
auch
gar nicht als erster vorstürmen, sondern er lässt dann die Horden frei, die dann in Troja, über Troja herfallen.
Das
ist wahnsinnig stark. Also das sind tolle Szenen.
Ja,
das kann ich auch nicht alles sagen.
Irrsinnig bildgewaltig einfach.
Ja.
Also genau. Was dann auch, um nochmal auf die Irrfahrt zu kommen, eine Sache noch, es gibt, habe ich nachgeforscht, es gibt ja einmal noch den Strudel.
Oh, das ist Pascal investigativ.
Der Strudel. Und es gibt dieses Klippenmonster.
Ja.
Ja. Sie heißen Skylla und Charybdis. Charybdis. Es tut mir leid, aber bitte schreibt nicht in die Kommentare, dass ich das nicht richtig aussprechen kann. Ich weiß, dass ich das nicht richtig aussprechen kann. Der Strudel ist ein Monster.
Okay.
Und das Vieh an der Klippe. Du erinnerst dich an die Szene, oder?
Ja, das ist ganz schrecklich.
Genau.
Also die finde ich tatsächlich, das ist, glaube ich, eine der misslungensten Szenen. Das sieht einfach schrecklich aus. Das sieht wirklich, also ich weiß nicht genau, was ihn da geritten hat, aber ich konnte nichts erkennen. Das sieht aus wie so ein CGI-Match einfach.
Ja. Ich fand auch, dass das die Szene ist, die am schlechtesten aussieht, wenn diese Greifarme darunter kommen.
Ja.
Das sieht ja wirklich so aus wie kurz vor Durchfall, muss man ja sagen. die Leute dann aus dem Schiff rausziehen. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn er da auch ein bisschen verkürzt gearbeitet hätte und vielleicht nur auf den Strudel gegangen wäre.
Mhm.
Und das Strudel ist ja auch ein Monster.
Ja.
Wenn er da stärker drauf gegangen wäre, weil letztendlich passt es natürlich auch wieder in die Vision von Christopher Nolan. Zwei Monster möglichst realistisch in eine realistische Welt einzubauen. Also ein Strudel ist einfach ein Strudel und das Vieh kommt halt einfach raus. Das hat halt kein Gesicht, sind einfach nur irgendwelche Matschfangarme.
Mhm.
Ich fand auch, dass es ein bisschen reingeklatscht wirkt.
Ja.
Es wirkt ein bisschen so wie, na gut, das ist halt auch noch passiert, das müssen wir auch noch reinbringen. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt nötig ist, dass er wirklich alles reinbringt. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich jede Station aus der Odyssee reingebracht hat.
Er hat tatsächlich an gewissen Stellen schon gekürzt.
Genau.
Also Odysseus hat beispielsweise noch mehrere Liebesgeschichten da irgendwo am Laufen während der Irrfahrt. Ich meine, die Irrfahrt ist lang. Also.
Ja, Zeit. Ich finde auch, dass dieser ganze Part mit Calypso, gespielt von Charlize Theron.
Die fand ich auch nicht gut.
Genau, hat bei mir jetzt auch nicht so richtig gehittet. Vor allem soll ja auch eine hochtragische Szene sein. Wie lange bin ich eigentlich schon hier?
Ja.
Jahre.
Ja.
7 Jahre.
Und das ist auch eine Szene, die, beziehungsweise eine Storyline, die schon relativ am Anfang so in Bruchstücken eingeführt wird. Und
dadurch, auch durch die John Bernthal-Figur.
Genau, ja.
Ja.
Und dadurch haben wir gar keinen Zweifel daran, wie die Odyssee aktuell für Odysseus aussieht und was aus den Männern geworden ist. Wir wissen, es gibt nur noch ihn auf dieser Insel. Und das nimmt mir so ein bisschen den, also auch wenn natürlich jeder diese Geschichte kennt. Aber das nimmt mir so ein bisschen den Entdeckerspaß auf diesen einzelnen Inseln, weil ich weiß, das wird ganz tragisch enden, schon von Anfang an.
Ja. Ja. Ist okay.
Ja. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass er das tatsächlich dann hinten anstellt. Einfach
so ein bisschen. Ja, oder du hättest dir vielleicht auch gewünscht, dass er noch mehr sein eigenes Ding rausmacht.
Ja, auch ne? Das.
Vielleicht genau. Auch das. Also ja. Es klingt jetzt eher so ein bisschen, hört sich eher so ein bisschen an, als wärst du ein bisschen enttäuscht, dass er sich dann doch auch an die Vorlage stärker gehalten hat.
Das tatsächlich gar nicht. Aber ich wünschte, er hätte am Anfang einfach nicht so viel gleichzeitig erzählt. Ich wünschte, er hätte es vielleicht ein bisschen linearer tatsächlich erzählt.
Muss ich dir zustimmen. Also ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass das ein... Also die Vorlage ist ja auch schon nicht linear erzählt. Mhm, ne? Es ist, überlappt sich ja auch schon. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass das ein traditionelles Abenteuerkino wird. Natürlich dann trotzdem mit den Christopher Nolan-Stilismen und auch dieser Schwere, die dann am Ende reinkommt. Er hätte das ja trotzdem so erzählen können. Er hätte ja am Ende trotzdem die Rückblende nach Troja machen können. Es wäre ja trotzdem genauso gewesen, auch wenn er es linear erzählt hätte.
Genau.
Er hätte anfangen müssen mit Telemachos, der die Reise antritt, um Odysseus zu suchen. Und dann hätte man reingehen können.
Ja.
Da hätte man auch direkt nach Kalypso gehen können oder zu Kalypso gehen können und ihn dann sich erinnern lassen, was ist eigentlich passiert und ich muss los.
Genau, nicht parallel erzählen.
Nee, weil es überlappt, also die erste halbe Stunde, ich nehme das schon mal vor, ich mochte den sehr, sehr gerne und ich freue mich auch, den jetzt die Tage nochmal zu sehen. Die erste halbe Stunde war ich echt überfordert.
Ja, ging mir auch so.
Teilweise überlappt er drei Handlungsstränge, die auch auf drei verschiedenen Zeitebenen spielen, hat dann aber in diesen Szenen immer noch Momente aus anderen Zeitsträngen, weil die gerade irgendwie emotional was auffächern und so weiter. Ich finde, das ist ein bisschen zu viel gewesen. Also das ist ja auch ein Ding, was er auch schon in Tenet hatte manchmal oder was er auch in Oppenheimer hatte. Also dieses assoziative und dann doch sehr fragmentierte und manchmal weiß man auch nicht so recht, warum jetzt eigentlich. Und dann spielt der Sound auch, düdelt manchmal auch so ein bisschen an der Szene vorbei.
Das ist manchmal natürlich auch so eine Erinnerungsbrücke an den Zuschauer, die auch so ein bisschen fast schon albern wird. Also ich glaube, wir haben insgesamt dreimal die Szene, wo von Robert Pattinson in der aktuellen Form auf seine Jugendform geblendet wird, damit wir uns auch immer daran erinnern.
Was hat er denn dann nochmal gehabt?
Sein Stäbchen, ne?
Ja, sein Stäbchen,
ja.
Was ja eigentlich hätte man nur einmal zeigen müssen und dann am Ende bei der Konfrontation, ich weiß, dass du es bist, blub, Stäbchen hin, wäre so super gewesen. Er macht es ein bisschen too much. Er ist auch überladen, sicherlich, aber er ist überladen durch die Inszenierungsmethoden, die er wählt. Er ist eigentlich erzählerisch in dem Sinne nicht überladen, aber so wie er es erzählt, wirkt es dann überladen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Ja.
Das kommt von außen rein, also es kommt von Nolan einfach rein, dass der Film überladen wirkt, aber ich war trotzdem ziemlich
Wir müssen noch über das Ende reden.
Begeistert.
Ja, wir müssen noch über das Ende
reden. Erzähl mir über das Ende.
Weil tatsächlich...
Und wir müssen auch noch mal über die Schauspieler dann reden.
Ja. Weil er sich am Ende endlich die Zeit nimmt, die ich mir die ganze Zeit schon gewünscht habe und auch so ein bisschen so Ruhe einkehren lässt.
Du meinst das heißt, nach seiner Rückkehr?
Genau, wenn Odysseus zurückkehrt und sie nicht preisgeben möchte, dass er Odysseus ist. Eine Sache, die ich nach wie vor nicht hundertprozentig verstehe, warum
es
er
ist,
das eigentlich macht.
Es ist tatsächlich so, dass ihm Athena das sagt.
Ach so.
Ja, wird im Film, glaube ich, nicht so erwähnt. Ne? Athena sagt ihm, er soll als Bettler zurückkehren, damit er nicht auffällt und sich dann im Wettkampf messen kann.
Ich dachte, das ist einfach so ein fresher Trick von ihm.
Ja, kann man ja auch sagen, weil er hat ja auch was strategisch Geniales. Dass er sich denkt, okay, ich bin ja jetzt auch seit 10 Jahren unterwegs, ich bin ein bisschen abgemagert, ich bin nicht mehr der Aufgemacht, ich habe so einen Bart. Ich sehe auch ein bisschen aus wie ein...
Ja.
Wie ein...
Bettler. Ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Also tatsächlich diese gesamte Rückkehr, da nimmt er sich Zeit. Da hat er auch Szenen, die er mal ein bisschen länger hält. Das ist kein Schnittgewitter die ganze Zeit. Und gerade diese Action-Sequenz, ganz zum Schluss, wenn er nachher die ganzen
Freier
aus seinem eigenen Heim schmeißt und sich dabei auch selber opfert, das ist einfach absolut großartig. Also das ist, glaube ich, eine der coolsten, teilweise auch ein bisschen albernen, aber dennoch nichtsdestotrotz deutlich wuchtigen Action-Sequenzen.
Ja, weil da einfach alles zusammenläuft, auch emotional. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich...
Ein treibender Score im Hintergrund die ganze Zeit. Wirklich. Das macht einen so fertig nach einer Zeit.
Ja, ja. Genau, da läuft alles zusammen und es ist ja im Prinzip so sein letztes Gefecht. ja. Ne, was er nochmal für seinen Sohn, für seine Frau und für seinen guten Freund, gespielt von John Leguizamo, der da heißt Eumaios, ja. Ich finde auch, das läuft sehr gut zusammen und danach ist es ja dann im Prinzip so, dass er in den Armen seiner Frau stirbt.
Ja. Also so würde ich das tatsächlich auch sehen. Übrigens, in der Actionsequenz gab es eine Szene, wo ich sehr laut gelacht habe.
Ich weiß, da warst du der Einzige.
Ich habe mit Jan Felix gesprochen, der hat auch noch gelacht.
Ja.
Weil die hat sowas was Fenstermäßiges. Dann nimmt er sich so einen Hammer oder eine Axt, ist das, glaube ich, und wirbelt einmal so im Kreis. Ja. Und das ist so over the top einfach. Ja. Also das ist
der Wirbelsturm des Barbaren
in Diablo 2. Ich finde die tatsächlich auch irgendwie großartig. Ich musste trotzdem in diesem Moment ein herzhaftes Lachen. Ich wollte dich dann auch nicht rausbringen, weil du sehr konzentriert auf die Leinwand die ganze Zeit geschaut hast.
Ja.
Und dachte, aber es war schon fantastisch. Da habe ich mich schon sehr gefreut.
Ja. Und danach gibt es dann halt diesen, kommt danach die Rückblende nach Troja? Oder war das vorher?
Das war schon davor.
Ja?
Ja.
Als er nochmal das Gespräch mit ihr hatten.
Da hat es nicht zu erkennen gegeben.
Genau, und dann reisen er und seine Frau quasi.
Ja, wir sehen ihn in der einen Szene, sehen wir ihn quasi sterbend. Also er ist auch tödlich verwundet worden oder zumindest schwer verletzt worden. In den Armen seiner Frau endlich. Aber es kann für ihn keine Erlösung geben nach den Kriegsverbrechen, die er begangen hat. Und dementsprechend wäre das konsequente Ende, eigentlich ihn sterben zu lassen. Und ich glaube, das wird auch angedeutet, wenn gesagt wird, er segelt zusammen mit seiner Frau ins Exil und überlässt seinem Sohn den Thron.
Das Königreich, ja.
Ja.
Ja, also es ist auch eine schlüssige Interpretation, auch dahingehend, dass er noch sein letztes Werk verrichtet. Also quasi die rettet, die er allein gelassen hat über Jahre,
ja.
Ist ja auch so, er in einen Krieg gezogen ist, der ihn nicht betroffen hat, sondern einfach nur wegen irgendwelchen Gesetzen und was weiß ich, was ist losgezogen. Es ist ja auch so in der Vorlage, dass er nur widerwillig loszieht.
Ja.
Er täuscht ja sogar eine Geisteskrankheit vor, dass er nicht los muss, wird aber durchschaut. Auch ein großes Thema. Und in der Vorlage ist es ja auch noch so, auch wenn es nicht beschrieben wird, aber es wird dann wird noch gesagt in anderen Überlieferungen, glaube ich, dass er noch eine Odyssee antritt, um Frieden mit Poseidon zu schließen.
Ja.
Was natürlich darauf schließen lässt, dass er nicht gestorben ist bei...
Zweiter Teil,
Odyssee, jetzt erst recht. Was darauf schließen ist, dass er eigentlich, wenn man nach der Vorlage geht, an die er sich ja dann doch recht treu hält,
ja,
nicht gestorben ist. Aber ich glaube, dass es für Christopher Nolans Vision der rundere Abschluss ist, ihn sterben zu lassen,
ja,
und davon zu segeln.
Dementsprechend Frage an euch, wie habt ihr das gesehen? Ist Odysseus in der letzten Szene gestorben oder nicht?
So, schreibt es mal rein.
Mhm.
Ja, und was ich noch sagen wollte, ist, wir müssen noch mal über die Schauspieler sprechen.
Ja.
Ich habe nämlich immer in letzter Zeit, jetzt wird es schon schwierig, wie ich es formuliere, ich habe Christopher Nolan oft als einen Regisseur in Erinnerung gehabt, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Schauspieler auch beim Oscar-Rennen mitmischen.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Wenn ich jetzt so ein bisschen durchgehe, ist es im Prinzip so, dass... Heath Ledger hat einen Oscar gewonnen, wurde da niemand nominiert.
Ja.
Prestige wurde, glaube ich, niemand nominiert. Inception wurde nie ein Schauspieler nominiert. Interstellar, was ich übrigens krass finde, dass Matthew McConaughey nicht nominiert wurde, weil das ist eigentlich eine Oscar-Performance. Oppenheimer war dann so richtiges Schauspielkino, wo er zum ersten Mal so richtig Schauspielkino gemacht hat. Und man weiß ja auch, wenn man so Filme guckt, okay, der wird eine Oscar-Nominierung kriegen. Wenn du Oppenheimer guckst, dann weißt du, dass Cillian Murphy eine Nominierung bekommen wird und ihn wahrscheinlich auch ziemlich sicher bekommt. Hat er ja dann auch. Und Emily Blunt und Robert Downey Jr. werden auch nominiert und sind eigentlich auch fast schon ziemlich sichere Gewinner, auch wenn Emily Blunt ihn, glaube ich, dann nicht gewonnen hat. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher, aber Robert Downey Jr. hat ihn gewonnen. So, und jetzt Odysseus wäre ja eigentlich so dieser Film für Matt Damon.
Mhm.
Ne, Matt Damon hat schon zig Oscar-Nominierungen gehabt und hat auch schon hervorragende Rollen gespielt. Ich liebe Matt Damon auch. Ich finde auch, der ist wandlungsfähiger, als man ihm oft zugestanden hat. Ich kann mich noch an Phasen erinnern, als in meiner Jugend hat man sich über Matt Damon lustig gemacht. Team America hat extrem dazu beigetragen.
Ja.
Und Ich finde ja, dass das eigentlich ein hervorragender Charakterdarsteller ist, der sowohl in der Lage ist, XXL-Blockbuster zu tragen, als auch kleine Indie-Produktionen. Wenn du so mal den Vergleich zwischen Good Will Hunting und der Marsianer hast, ne, ja. Das ist beides auf ihre Weise ja fantastisch. Ich glaube aber, dass wir bei The Odyssey, der auch ein Schauspielfilm ist, dass keiner der Schauspieler eine Nominierung erhalten wird.
Glaube ich auch. Weil die
nicht mal eine Nominierung. Ja.
Der größte Teil der Rollen ist sowieso zu klein. Du hast im Endeffekt halt Matt Damon als große Rolle. Und ich muss sagen, der hat mich nicht umgehauen damit.
Also er ist sehr gut.
Er ist solide, genau.
Genau, er ist sehr gut. Also, ja. Aber er hat nicht diesen Oscar-Moment, oder?
Nein.
Fand ich überhaupt nicht. Zendaya auch auf keinen Fall.
Ach, gar nicht.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sie Anne Hathaway nominieren. Aber das wäre dann auch so eine... Weiß ich nicht. Sie hatten natürlich diese intensiven Momente da in ihrem Kämmerlein mit Tom Holland zusammen. Und da spielt sie ja Tom Holland auch wirklich aus dem Raum raus.
Ich hab ja schon gesagt, ich finde Tom Holland ist katastrophal fehlbesetzt. Katastrophal fehlbesetzt. Ich finde, der hat so einen ganz unangenehmen Studenten-Schönlings-Vibe irgendwie, den er damit reinbringt. Das
passt für Spider-Man ganz gut.
Passt für Spider-Man tatsächlich ganz gut.
Mal spielen.
Ich habe auch wirklich in einzelnen Szenen das Gefühl gehabt, dass er versucht, irgendwie gut auszusehen, statt gut zu spielen. Und trotzdem steht er dann manchmal so schluffihaft da irgendwie da.
Er wird ja auch geopfert.
Er
wird ja von den Freien auch ganz schön fertig gemacht.
Ja.
Er ist ja auch.
Aber er bringt auch keine Intensität rein, in keiner Szene irgendwie.
Nee,
er hat ja zum Schluss sogar noch diese Kampfszene und selbst die, die schwächelt.
Ich fand Tom Holland jetzt auch, ich finde auch, es hätte sicherlich jede Menge bessere Schauspieler gegeben, die Rolle besser gespielt hätten.
Zumal er ja auch inzwischen schon 30 ist und so.
Man hat auch ein bisschen das Gefühl, der ist einfach nur dabei, weil er angesagt ist.
Ja.
So, ne? Also kann man natürlich über viele im Cast sagen. Wobei ich finde, dass Robert Pattinson bringt schon immer noch diese Schmierigkeit rein.
Mhm.
Auch wenn seine Figur dann...
Robert Pattinson macht das schon solide.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch, Robert Pattinson ist auch eigentlich ein grandioser Schauspieler.
Ja.
Ich finde, Zendaya macht das auch gut. Also
ist,
für ihre Rolle ist es halt, sie hat halt dieses...
Genau. Also im Endeffekt, ich glaube, die Rolle gibt nicht so viel her, wie man... Vielleicht hätte es eine andere Schauspielerin noch besser gemacht, weiß man nicht, ist immer schwer zu sagen. Sie ist zumindest nicht so viel besetzt wie
Tom Holland. Man hätte Charlize Theron auch Athena spielen lassen können. Das wäre eine andere Intensität gewesen,
ja.
Ne? Das muss man auch sagen.
Ja.
Stattdessen wird die auch so ein bisschen mit Calypso abgespeist. Ne?
Passt.
Ja. Du meintest ja, John Leguizamo hat dir gefallen halbblinder Buddy.
Ja.
Fand ich auch. Ich hätte ihn nicht in so einem Film erwartet, muss ich sagen. Hätte ich irgendwie interessante Casting-Entscheidung. Ich mochte ihn aber auch. Er hatte auch dieses kumpelige, bisschen verschlagene, aber trotzdem loyale. Das bringt er schon sehr gut rein. Benny Safdie kommt natürlich voll über die Rüstung.
Wahnsinnig stark. Theoretisch hätte das aber auch jeder Schauspieler machen können.
Das
ist so,
aber er hat auch ein besonderes Gesicht.
Das stimmt, aber man sieht ihn, glaube ich, auch nur so in zwei, drei
Einmal, Szenen. Einmal, wenn er den Helm abnimmt und dann seine Locken rauskommt.
Ja, das ist schon tatsächlich eine starke Szene. Hot Take. Ich bin sowieso dafür.
Hot Take?
Okay. Ich bin dafür, weniger namhafte Schauspieler in solchen Filmen zu besetzen. Mich hat das immer wieder rausgerissen. Immer wieder, dass ich dachte, Mensch, den kenne ich doch, das ist doch der Punisher, den kenne ich doch daher, XY. Und das, dafür, dass es so kleine Rollen sind, wäre mir das teilweise gar nicht wichtig gewesen.
Ja, das stimmt schon.
Jede kleine Rolle
Mia Goff haben wir ja auch noch.
Mia Goff ist auch noch da drin und die mag ich eigentlich super gerne, aber auch die kann sich nicht auszeichnen. Auch das hätte wahrscheinlich jede x-beliebige andere Schauspielerin so machen können.
Guck mal, wer Telemacho spielt.
Ja.
Ja, Elliot Page.
Ja, Elliot Page.
Da zum vielleicht Beispiel auch nochmal Hot Take Nummer 2.
Hot Take Nummer 2 finde ich leider tatsächlich auch viel besetzt in dieser Rolle einfach.
Also da muss man allerdings dazu sagen, es gab ja im Internet echt einen unfassbaren Backlash.
Ja,
dadurch, dass Elliot Page, es hieß, er spielt Achilles, quasi als ein Transmann, der Achilles spielt, nachdem Brad Pitt Achilles gespielt hat und damit so ein männlich-muskulöses Ideal vorgelebt hat. Er spielt nicht Achilles, sondern Sinon, einen strategischen Soldaten, der zusammen mit Odysseus dafür verantwortlich ist, diese List zu entwickeln.
Ja.
Was war dein Problem genau mit seiner Rolle?
Sinon ist im Endeffekt, soll einen Soldaten um die 20 darstellen und ist in diesem Film die jugendliche Unschuld, die in Kriegszeiten geopfert wird.
Für das Größere,
ja. Genau, für den Sieg in Troja. Genau.
Ja.
Und Elliot Page ist aber um die 40. Und ich finde, das sieht man Elliot Page auch einfach deutlich an. Mhm. Das heißt, ich habe ihn nie in dieser Rolle des 20-jährigen Soldaten gesehen, zu keiner Zeit. Das ist nur eine kleine Rolle und das ist jetzt auch kein Genickbruch für den Film in irgendeiner Art und Weise, aber der hätte es doch eigentlich bestimmt auch eine bessere Rolle für ihn gegeben.
Genau. Man kann natürlich sagen, dass er bewusst so besetzt wurde, um diese Anstrengung des Krieges nochmal in das Gesicht zu tragen, aber...
Das hätte man dann logischerweise eigentlich auch bei allen anderen Figuren sehen müssen.
Genau.
Dementsprechend ist es so ein bisschen... Ja. Aber ich verstehe schon den Gedanken, den du da hast.
Ja. Aber es ist auch eine kleine Rolle, die er hat. Am Anfang und das Totenreich.
Ja. Dafür, dass da aber so ein Riesenbuhai drum gemacht worden ist.
Ja, ja. Also genau. Eben auch, weil Brad Pitt da vorweg geht. Ja. Ich meine, die Helena-Besetzung mit Lupita Nyong'o hat ja auch. Mhm. Aber das ist alles Bullshit. Also wer sich da über sowas aufregt, vor allem wenn du den Film dann siehst, wo es entweder gut funktioniert mit Lupita Nyong'o oder wo es dann eben doch auch nicht so eine große Rolle ist einfach mit Elliot Page. Ich finde, wer sich darüber aufregt, der argumentiert auch ein bisschen am Film vorbei. Wobei, es sind ja nicht mehr Argumente, der brüllt einfach an.
Die meisten Leute, die so argumentiert haben, haben den Film ja gar nicht gesehen.
Eben, genau.
Ich würde sogar sagen, 100% der Leute.
100%, ja. Es ist wirklich am Film vorbeigeredet. Es ist einfach nur eine persönliche Agenda und die ist natürlich scheiße.
Und trotzdem halt tatsächlich fehlbesetzt.
Genau, aber aus anderen Gründen.
Aus anderen Gründen.
Kann man vielleicht auch demnächst was auf Filmstarts drüber reden.
Mal schauen.
Vielleicht, ey. Mann. Naja, gut.
So.
Sind wir happy?
Ja, ich finde schon.
Ja, sind wir happy.
Was sagen wir noch, die Wertung hier zum
Schluss? Ja, bei mir steht der Film bei 4 Sternen aktuell. Wie gesagt, ich konnte ihn noch nicht so richtig durchdringen, auch nicht so richtig zu fassen zu kriegen. Als ich aus dem Kino rauskomme, war schon so ein Gefühl der Enttäuschung bei mir, muss ich sagen. Natürlich auch, weil die Erwartungen einfach gigantisch waren.
Ja.
Aber
4 Sterne ist doch nicht schlecht.
Nein. Wenn ich aus dem Kino gekommen wäre, hätte ich, glaube ich, auch 3,5 gegeben. Er arbeitet bei mir aber auch nach, weil ich immer noch so Sachen habe, die ihm immer besser gefallen. Und ich glaube, wenn ich ihn das zweite Mal sehe, dann sind es auf jeden Fall fixe 4 Sterne. Könnten sogar noch mehr werden, aber das sehen wir dann.
Ja. Bei mir sind es aktuell 3 Sterne. Ich glaube, ich werde ihn auch nicht demnächst gucken. Ich finde, er verkompliziert sich ein bisschen in der Art und Weise, wie er diese Geschichte erzählt. Er hat keine Entdeckerfreunde an den einzelnen Stationen des Odysseus. Das fehlt mir wirklich so ein bisschen. Mhm. Das wäre, glaube ich, auch mein größtes Vergnügen gewesen, gemeinsam mit diesem Mann der Besatzungstrupp irgendwie diese Inseln zu erforschen und auch die Gefahren zu entdecken.
Ja.
Und das wird einfach so abgearbeitet. Das ist wirklich wie eine Fleißaufgabe. Zum Schluss, finde ich, kommt er auf den grünen Zweig. Also das Finale finde ich tatsächlich stark. Mich haben aber auch diese, gerade sowas wie Athena, das hat mich nicht überrascht, sondern diesen Bruch des Helden, den habe ich die ganze Zeit schon gewähnt und kommen gesehen.
Er ist cleverer als Christopher Nolan.
Ich bin genauso clever wie Christopher
genauso
Nolan.
Clever, ja.
Ich stelle mich nicht über ihn. Dementsprechend aber gute 3 Sterne.
Ja, also du meinst ja auch, es ist trotzdem eine Empfehlung.
Es ist eine Empfehlung, es ist bildgewaltig, es ist einfach ein Kino, das man so in dieser Art und Weise...
Ein Kino muss.
Ja, und ein Kinogenuss.
Und ein Kinogenuss. Wie viel macht der Film?
Wie viel der macht?
Macht der über eine Milliarde?
Ich glaube nicht.
Nee?
Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, weil der so ein schweres Thema hat... Und so ein bisschen fast mit einer depressiven Stimmung entlässt.
Aber Oppenheimer hat auch fast eine Milliarde gemacht.
Fandest du das Oppenheimer so? Also
come on. Ja. Das war schon kein
ich sag Snack. 850 Millionen.
Okay, ich sag, der knackt die Milliarde.
Ja.
Schreibt in die Kommentare, wenn die Milliarde steht, dass ich gut bin. Ja, gut. Ich glaube...
Das war's von
uns. Das war's, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, kommentiert schön und
bis zum nächsten Mal.
Ciao.